Jetzt ist es schon eine Dreiviertelstunde fast her, dass die Curiosity am Mars angekommen ist. 7 Minuten des Schreckens haben die Wissenschaftler das ja genannt. Diesen Höllenritt der Sonde durch die Marsatmosphäre, das war alles nicht so ganz ungefährlich. Außerdem musste die Landung ja vollautomatisch klappen, ohne dass man vom Boden irgendwie hätte eingreifen können. Ich rede jetzt mit Dirk Lorenzen. Er ist Wissenschaftsjournalist und Spezialist für Astronomie und Raumfahrt. Herr Lorenzen, haben Sie das womöglich auch gerade so ein bisschen verfolgt, was da los war?
Frau Gericht, ich habe es verfolgt, habe es mir auch angesehen und ich gebe zu, auch bei aller journalistischer Distanz, ich habe auch mitgefiebert und als dann dort im Kontrollzentrum gejubelt wurde, auch das gestehe ich, habe ich auch hier die Fäuste geballt und habe mich einfach auch für die Ingenieure gefreut. Man muss ja sagen, da sind viele 7 oder 10 Jahre dabei. Man hat ja auch gesehen, die tigerten da durch diese Gänge im Kontrollzentrum. Da war ja wirklich Nervenanspannung pur und dann plötzlich, als eben dies kam, die Landung sei erfolgt, da muss ich sagen, war ich auch einen Moment sehr erleichtert und froh und es freut mich für die Forscher, ist ja auch ein interessantes Projekt. Und ich glaube, für uns alle wird das jetzt sehr interessant auf dem Mars.
Für alle, die das jetzt nicht gesehen haben, können Sie das mal so ein bisschen beschreiben, wie das ausgesehen hat, diese Landung?
Also es ist eben wirklich so ein Höllenritt durch die Atmosphäre. Sie sagten diese 7 Minuten des Schreckens. Das heißt, binnen 7 Minuten musste dieses Fahrzeug von Tempo 20.000 Kilometer pro Stunde auf Null kommen. Anfangs mit so einem großen Hitzeschild, der so den Hauptschwung erstmal weggenommen hat. Dann mit einem Fallschirm und dann ein wirklich eigentlich wahnsinniges Manöver. Dann musste dort so ein Kran starten, das heißt so eine Plattform mit 8 Steuerdüsen. Und diese Plattform hat dann diesen kleinen Wagen, großen Rover, diese Curiosity, dort abgeseilt. Und als ich das erste Mal gesehen habe, ich dachte eigentlich, die Spinnen, die Ingenieure, das kann kaum klappen. Aber tatsächlich, es hat alles geklappt, perfekt. Das Ding ist dort gelandet, dann wurden die Seile gekappt und diese Hängeplattform, dieser Kran ist dann weggeflogen, ist irgendwo anders auf dem Mars dann eingeschlagen. Und dann gab es ja sogar das erste unscharfe Bild. Ich glaube, es ist noch nie ein so schlechtes Bild so sehr bejubelt worden. Aber es war eben ein Bild, das gezeigt hat, vorne schön ein Rad von Curiosity. Man hat den Schatten der Raumsonde dort auf dem Marsboden gesehen. Man hat nicht viel erkennen können, aber dieses unscharfe Bild hatte eine klare Botschaft. Curiosity ist auf dem Mars gelandet, das Labor funktioniert, die Kameras funktionieren und das war dann eben wirklich dieser befreiende Moment.
Wird man dann irgendwann auch ein ganzes Video womöglich sehen können der Landung?
Das waren jetzt praktisch erstmal nur die Notdaten, alles hochkomprimiert und jetzt bei weiteren Überflügen von anderen Raumsonden auf dem Mars wird man eben immer weitere Bilder bekommen, dann auch diese Landesequenz. Das kann ein ganz hoch aufgelöstes Video sein, aber es gibt dann eben wirklich schöne Bilder auch von dort vor Ort.
Die Curiosity ist in diesen Tagen natürlich die große Nummer, aber es gibt ja auch noch andere Mars-Projekte, die im Moment am Start sind, oder?
Da gibt es einige, wobei das für die NASA hier wirklich das Wichtigste war. Deswegen waren die so angespannt. Wenn das jetzt schiefgegangen wäre, wäre das sehr schlimm gewesen. Als nächstes plant die NASA im kommenden Jahr MAVEN. Das soll eine Mission sein, die dann nicht auf dem Mars landet, sondern den Mars umrundet und dann eben die Marsatmosphäre etwas genauer untersucht, wie die sich entwickelt hat. Aus einem anderen großen Marsprojekt, dem nächsten großen Lander, einem noch aufwendigeren Labor, ExoMars, ist die NASA jetzt ausgestiegen. Das wollte man gemeinsam mit den Europäern machen. Die Europäer, die ESA, macht das jetzt wohl mit den Russen zusammen, wenn es denn klappt. Und dann gibt es natürlich so immer noch diese langfristigen Pläne, die sowohl Amerikaner als auch ESA als auch Russen, vielleicht auch die Chinesen formulieren. Man will irgendwann nach 2030 herum mit Menschen zum Mars fliegen. Das sind aber alles bisher doch sehr unausgegorene Ideen, die nicht sehr konsequent verfolgt werden.
Sie haben jetzt vor allem staatliche Weltraumforschungsorganisationen genannt. Sind nur die am Mars interessiert oder gibt es da auch noch andere?
Nein, Mars ist wirklich der rote Sandkasten, der Tummelplatz für viele Enthusiasten und Science-Fiction-Fans, kann man sagen, da gibt es wirklich fast unüberschaubar viele Projekte, die dort vorgeschlagen werden. Eins ist Mars Direct, heißt das. Das ist immerhin ein früherer Entwickler von Lockheed Martin, einem großen Raumfahrtindustrieunternehmen. Der sagt, man müsste ein erst unbemanntes Raumschiff dorthin schicken, das dann mit einem kleinen Atomreaktor an Bord vor Ort schon mal Treibstoff für den Rückflug gewinnt. Dann sollen 2 Jahre später dann eben noch eine Kapsel landen, mit der dann endlich die Menschen dorthin kommen und auch so ein kleiner Wohnraum, wie so ein Campingwagen, der dorthin soll. Dann gibt es eben Mars One, das wird in den Niederlanden sehr stark verfolgt. Die träumen davon, ab 2023 schon, also nur in gut 10 Jahren, wollen die Menschen zum Mars schicken, die dann dort aber bleiben sollen und dort langsam eine Kolonie errichten sollen. Alle 2 Jahre kommen da weitere Leute nach. Also da tummeln sich sehr viele. Das sind vielleicht die 2 Projekte, die am meisten auffallen.
In der Vergangenheit haben sich ja Staaten zusammengeschlossen, um sich die hunderte Milliarden, die solche Projekte kosten, eben zu teilen. Wie finanzieren denn diese privaten Enthusiasten ihre Ideen?
Also Mars One, diese Niederländer, die dort die erste Kolonie so errichten wollen, die träumen davon, dass alles für 6 Milliarden Dollar sei das möglich. Naja, wenn die das ernst meinen, kann man die selber nicht ernst nehmen. Allein Curiosity hat ja fast die Hälfte von 6 Milliarden gekostet. Also dafür Menschen hinzubekommen geht kaum. Und dann träumen die auch davon, sehr charmant, man wolle das mit den TV-Übertragungsrechten dann alles wieder hereinbekommen. Denn, so sagen sie, die Besiedlung des Mars, das sei doch so das Super Big Brother, das sei doch einfach das spannendste TV-Ereignis aller Zeiten. Naja, ob das als Geschäftsmodell trägt, weiß ich nicht. Mars Direct, dies andere von diesem Lockheed Martin-Ingenieur, die sagen immerhin, das kostet mindestens 30 Milliarden Dollar. Das ist sicherlich deutlich realistischer. Die sagen allerdings ganz klar, das müssten die staatlichen Organisationen bezahlen, denn die Erforschung und Besiedlung des Mars sei eine Menschheitsaufgabe. Die wollen sich gar nicht erst auf privates Geld verlassen.
Würden Sie denn das auch sagen, dass das so wichtig ist für die Menschheit, den Mars aufzusuchen?
Ob man ihn besiedeln soll, das halte ich für absurd. Aber ich glaube schon, wenn man sicher wissen will, ob es auf dem Mars Leben gibt oder nicht, dann wird man das nie mit automatischen Fahrzeugen können. Curiosity sucht ja gar nicht genau nach Leben und nach den Grundlagen für Leben. Aber auch mit automatischen Robotern irgendwie nach Leben suchen zu wollen, ist sehr schwierig. Da muss man wirklich die Chemiker, die Biologen vor Ort hinschicken, um das zu untersuchen. Ich glaube, dafür wäre es wirklich sehr, sehr spannend. Eine Besiedlung vom Mars halte ich für ziemlich absurd. Mars ist kein schöner Platz, um sich dort lange aufzuhalten.
Also lieber kein One-Way-Ticket zum Mars kaufen. Rücksturz zur Erde jetzt erstmal. Dirk Lorenzen war das, erfahrener Weltraumjournalist. Die diversen Ideen der bemannten Mars-Expedition hat er uns erzählt. Heute ist ein Mini Cooper namens Curiosity auf dem Mars gelandet. Die Landung ist gelungen. Das ist heute Thementag bei D-Radio Wissen.